Das wäre niemals möglich gewesen, wenn da nicht eine entsprechende Kinderbetreuung auch dahinter gewesen wäre. Und dass man als Mutter permanent im Change ist, das sagt einem überhaupt keiner. Wer sich bewegt und viel Sport macht, ist auch im Alter noch wahnsinnig beweglich.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Vitamin W, dem Podcast rund um das Thema Wertschätzung in der Arbeitswelt. Ich bin Dennis, einer eurer beiden Podcast-Hosts.
Ja, hallo, und ich bin Doro. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In diesem Podcast bringen wir euch jede Woche inspirierende Geschichten, praktische Tipps und spannende Einsichten zum Thema Wertschätzung näher.
Kurz zu uns. Wenn ich gerade nicht podcaste, dann unterstütze ich Unternehmen dabei, starke und glaubwürdige Arbeitgebermarken zu entwickeln und Content mit Wirkung zu schaffen.
Ja, und ich bin als Beraterin und Coach für Führungskräfte und Teams unterwegs und begleite sie dabei, eine wertschätzende Unternehmenskultur aufzubauen, die dann auch zu leben und es so zu machen, dass alle Seiten davon natürlich profitieren. Also ich berate Unternehmen, Teams und Führungskräfte, wenn es darum geht, mehr Klarheit zu bekommen, damit auch was Neues entstehen kann. Und das natürlich mit Wertschätzung, und das nenne ich Zukunftssparring.
Unser heutiges Thema ist wieder besonders gesellschaftlich relevant. Wir sprechen über generationenübergreifende Wertschätzung und zum Beispiel auch den respektvollen Umgang mit älteren Menschen in der Arbeitswelt. Aber unser Gespräch hat auch noch viele andere Dimensionen.
Ja, und wir begrüßen deshalb ganz, ganz herzlich Jana. Jana ist Gründerin von Granny Angels, einem Netzwerk, das auf ganz persönliche Weise Seniorinnen als liebevolle Leihomas mit Familien zusammenführt. Janas Ansatz ist geprägt von Empathie, Vertrauen und vor allem einer großen Portion Wertschätzung.
Wir sind schon sehr gespannt auf Janas persönliche Geschichte und auf ihre Erfahrungen, die zeigen, wie wertvoll und bereichernd der Austausch zwischen den Generationen sein kann. Ja, Jana, herzlich willkommen bei uns. Du bist Gründerin und Geschäftsführerin der Granny Angels G GmbH. Granny Angels ist ein Netzwerk von liebevollen Grannies und Wunschopas, die nicht nur zuverlässig, sondern auch hochqualifiziert sind und die über euch für Familien Kinderbetreuung anbieten. Schön, dass du da bist. Bevor wir uns intensiver mit deinem Business beschäftigen, lass uns doch vielleicht mal hinter die Kulissen gucken. Wollen wir mal mit deiner persönlichen Geschichte und Motivation starten?
Sehr gerne. Hallo Dennis, hallo Doro. Vielen Dank für die Einladung zu eurem Podcast. Ich freue mich, dabei zu sein.
Ach, wie schön. Ja, dann starten wir doch damit mal. Wir gehen direkt richtig tief rein. Du hast als Kind die Kinderbetreuung in der DDR erlebt und später auch dann vergleichsweise die Situation in NRW kennengelernt. Welche Unterschiede so im Bereich Kinderbetreuung haben dich eigentlich besonders geprägt?
Genau. Ich bin in Ostberlin geboren. Meine Mutter hat sehr davon profitiert, von dem tollen Kinderbetreuungssystem in der DDR. Das muss man sagen, das war sehr gut. Und davon profitieren die neuen Bundesländer ja auch immer noch. Und genau, meine Mutter war auch alleinerziehend und übrigens Vollzeit berufstätig. Das wäre niemals möglich gewesen, wenn da nicht eine entsprechende Kinderbetreuung auch dahinter gewesen wäre. Und ich, für mich war das völlig normal. Für mich war das völlig normal, in den Kindergarten zu gehen, also wirklich auch am frühen Morgen schon dort was zu essen zu bekommen und später dann auch in der Grundschule noch in den Hort zu gehen bis 16 Uhr und auch dort ein Essen zu bekommen. Und ich habe irgendwann mal mitbekommen, dass das dann gar nicht normal ist, als ich in Baden-Württemberg studiert habe, in den dann alten Bundesländern und auch später nach NRW gezogen bin. Das war total unüblich. Also mein Mann zum Beispiel, der kommt aus dem Rheinland, da ist die Mama, die musste nach Hause kommen, um Essen zu machen. Und dann hatten sie später natürlich aber auch jemanden, der das übernommen hat, damit sie weiter arbeiten gehen konnte. Aber das war für mich etwas, wo ich dachte, what? Was ist hier los?
Jana, wie hat das denn deine Sicht? Ich meine, das ist ja schon ein ganz schöner Bruch dann auch gewesen, so in der Erfahrung, im Umgang eben auch mit Kinderbetreuung. Wie war das dann für dich persönlich? Wie bist du da selbst mit? Du bist ja selbst Mutter. Wie bist du damit umgegangen?
Na, erstmal war das gar nicht komisch. Ich habe studiert in Baden-Württemberg. Da war ich ja noch gar nicht in der Lebensphase. Da habe ich mir da überhaupt gar keinen Plan drum gemacht. Und genau, dann in NRW habe ich dann irgendwann die Lebensphase Familie gestartet und war total überrascht erstmal, wie schwer das ist, einen Kita-Platz zu bekommen. Auch wir haben damals schon, also mein Großer ist jetzt, der wird jetzt 10 Jahre alt, vor 10 Jahren haben wir dann schon also wir dass so werdenden Eltern, ne, oder Menschen, Freunde, also in unserem Umfeld, die jetzt gerade dann eben in die Lebensphase Familie gewechselt sind, das meine ich mit wir, dass wir mitbekommen haben, wie schwer das ist, einen Kita-Platz zu bekommen, wenn du schwanger bist, schon dich am besten auf eine Liste setzen zu lassen, bei den Kitas schon alles abzuklappern. Also das war schon wahnsinnig schwierig. Und dann eben aber auch einen Kita-Platz mit ausreichend Anzahl an Stunden zu bekommen. Also nicht nur überhaupt einen, sondern einen, der dir es ermöglicht oder der es mir ermöglicht hat, weiter zu arbeiten. Und zwar also nicht nur 15 Stunden die Woche, sondern ich hatte schon eher 30 Stunden im Sinn. Ja, und dann, klar, war das für mich wichtig, dass ich nicht lange fahren muss dorthin. Das sind ja auch, ist ja auch immer noch mal Zeit, die geht ab von der Arbeitszeit, wenn du irgendwie mehr als eine halbe Stunde irgendwie zur Kita dein Kind bringen musst. Ja, und dann, was mich auch heute immer wieder aufregt, klar, das kann sein, dass du einen Kita-Platz bekommst, aber es muss nicht unbedingt der sein, der eigentlich der richtige für dein Kind ist. Es muss nicht unbedingt in der Umgebung sein, in der man sich jetzt wirklich hundertprozentig wohlfühlt, auch für sein Kind. Und das ist leider, ich finde das auch sehr schade und eigentlich fatal, dass du dein Kind nur, damit du irgendwas bekommst, dahin gibst und hast vielleicht gar nicht das beste Gefühl dabei.
Tja, und dann kam wahrscheinlich auch noch Corona bei dir, wie bei uns allen, sodass die Kinderbetreuung sich nochmal verändert hat und wahrscheinlich auch deine Sicht darauf, oder?
Das stimmt. Corona war definitiv nochmal anders. Also gehen wir mal einen Schritt zurück. Insgesamt Mutter zu werden und das erste Mal das zu erleben, da versteht man ja erstmal, wovon auch dann immer die Kolleginnen gesprochen haben, die Kinder hatten, ne? Wo du immer dachtest, oh, die geht jetzt nach Hause und hat einen schönen freien Nachmittag. Nee, so ist das mal gar nicht. Ja, oder wo kommen wir noch her, ne? Babyurlaub und sowas. Also das ist mit Sicherheit kein Urlaub, was man da mit den Kindern hat, sondern es ist ein sehr, sehr krasser Job, an dem man sicherlich auch wächst. Und ich kann mich erinnern, dass ich mich zum Beispiel, als ich Mutter geworden bin, super schwer getan habe mit der Fremdsteuerung durch mein Baby. Und dass man als Mutter permanent im Change ist, das sagt einem überhaupt keiner. Alle erwarten, gehst ins Krankenhaus und kommst da raus und bist Mutter. Aber dass du immer zu Hause mit deinem Baby dich anpasst an dein Kind, ne, an die Entwicklungsschübe, was es hat. Das, also am Anfang gewöhnt man sich sowieso aneinander und dann geht's weiter und denkst dir, oh, jetzt habe ich es gut im Griff, jetzt sind wir ein Team und dann kommt wieder was und kommt ein Entwicklungsschub und dann ist wieder alles anders. Und das ist krass, du bist die ganze Zeit im Change, ist übrigens absolute Superpower von Müttern, wie ich finde, immer diesen Change zu machen und auszuhalten und wieder neu sich zu orientieren und sich neu zu entwickeln und da das Ganze, die Herausforderung einfach zu bestehen. Ja, und Corona wurde von dem her schlimm, dass wir dann auf einmal mit unseren Kindern im Homeoffice saßen und es hieß, mach doch die Kinderbetreuung nebenbei. Und ich bin nicht die Einzige, aber wir haben relativ schnell festgestellt, vor allen Dingen noch mit den sehr kleinen Kindern, die sie damals waren, also Homeoffice und Kinderbetreuung nebeneinander, das geht nicht. Das ist der sichere Weg in den Burnout. Das funktioniert einfach nicht, weil Kinder, auch die Kleinen, noch gar kein Zeitgefühl haben. Du kannst sagen, ich brauche eine Minute, um diese E-Mail fertig zu schreiben. Die sind nach 10 Sekunden da. Für die war das die Minute. Das heißt, du kommst überhaupt nicht ins Arbeiten. Oder ich bin nie ins Arbeiten gekommen, nie in die Konzentration. Ich habe Gott sei Dank einen ganz tollen Arbeitgeber damals gehabt, aber auch einen Geschäftsführer mit 6 Kindern. Also einer, der Bescheid wusste, wie der Hase zu Hause läuft. Und der hat dann irgendwann auch so die Prämisse gehabt, try your best.
Also ich kann das total nachvollziehen. Als du gerade deine Geschichte erzählt hast, habe ich so an meine gedacht. Ich auch als Mutter, ein paar Jahrzehnte her, dass meine Tochter klein war, aber es war eine ganz ähnliche Situation. Extrem krass. Ich war eben auch selbstständig und du hast so schön gesagt, man ist permanent im Change. Man ist auch Agilitätsmanager, weil du bist ja, hast zig Bälle in der Luft, die du immer wieder jonglieren musst. Und ich habe das damals so erlebt, dass es ein echtes Privileg ist, wenn man überhaupt die Möglichkeit hat, eine Kinderbetreuung zu bekommen. Und hätte mir gewünscht, dass es irgendeine Form von Angebot gibt, eine Initiative, die das ein bisschen leichter macht. Und ich vermute mal, so aus diesem, wie soll ich sagen, Schmerz heraus im Persönlichen, hast du ja wahrscheinlich dann auch die Granny Angels gegründet. Was war denn so der entscheidende Impuls?
Also tatsächlich, der entscheidende Impuls war noch nicht mal bei mir die Vereinbarkeitssache, sondern die kam später, die war definitiv auch absolut wichtig. An die hatte ich aber noch gar nicht in dem Moment gedacht, wo ich meine erste Leihoma hatte. Ich war wirklich, ich war erschöpft. Ich habe gesagt, ich brauche jetzt Hilfe, ich brauche eine Zeit für mich, wo ich mich um mich selber kümmern kann. Und das sage ich immer wieder, wir Mamis müssen auch wirklich an uns denken und an unsere Gesundheit. Wenn es Mami nicht gut geht, geht es der ganzen Familie nicht gut. Und irgendwie die Großeltern, die ich hatte, also die Großeltern meiner Kinder, die Schwiegereltern und meine Mutter, waren zu dem Zeitpunkt, als mein Großer zur Welt gekommen ist, noch berufstätig und haben auch nicht mal um die Ecke gewohnt. Also die haben in Koblenz gewohnt, beziehungsweise meine Mutter in Berlin. Die mussten sich Urlaub nehmen, wenn die mich hätten unterstützen wollen. Und das eben auch regelmäßig. Und ich meine, Berlin-Düsseldorf ist jetzt eh keine Strecke, die du zweimal die Woche machst. Das geht einfach nicht. Und dann habe ich gedacht, Mensch, jetzt muss hier irgendwie der Babysitter her. Und irgendwie habe ich natürlich auch erstmal zuerst an das minderjährige Nachbarsmädchen gedacht. Ich weiß nicht, wo wir diesen, ich glaube ja, der kam in der Jugend durch die amerikanischen Filme und die es damals halt so gab, wo immer das minderjährige Nachbarsmädchen das Babysitting übernommen hat. Aber man muss sagen, mir mangelte es an so einem Nachbarsmädchen und irgendwie da habe ich mein Baby angeguckt und dachte, dich einer Minderjährigen anvertrauen oder einer vielleicht auch jungen Frau, Studentin möchte ich irgendwie nicht. Und habe mich dann einfach auf die Suche gemacht und dachte, eigentlich so eine Hausfrau, die vielleicht morgens die Kinder in der Schule hat und nachmittags kommen die nach Hause und die kann ja aber vormittags vielleicht mein Kind nehmen. Und gut, letztendlich habe ich dann tatsächlich eine ältere Dame getroffen, also nicht mehr eine, die auch in der Lebensphase Mutter ist, sondern eher in der Lebensphase Oma. Und das war die Lilo und die hat das dann ehrlich gesagt für mich gerockt, für uns gerockt. Die hat mir in dem Moment, wo ich noch in Elternzeit war, also noch nicht im Job war, morgens zweimal die Woche ermöglicht, zum Sport zu gehen und wirklich Zeit für mich zu haben. Und dann nach dem Berufseinstieg hat die meinen Sohn zweimal die Woche von der Kita abgeholt, sodass ich einen Tag länger arbeiten konnte. Und einen Tag habe ich wirklich so mittags gesagt, so jetzt ist Schluss und ich habe noch mal so ein paar Stunden nur für mich. Und bin dann einkaufen gegangen. Wirklich, ich habe wirklich mich bemüht, nicht Sachen zu machen, nichts was zu erledigen, was für die Familie gemacht werden muss, sondern für mich. Und wenn es nur auf der Couch war und lesen. Das war in dem Moment wirklich die Me-Time, die ich brauchte. Und das hat mir tatsächlich auch gut getan. Wir sind gut dann durchgekommen, ne? durch diese Zeit. Durch diese Kleinkindzeit.
Du hast gerade eben ja gesagt, dass es für dich wichtig war, irgendwie so dieses Vertrauen auch zu haben in eine Kinderbetreuung, jetzt eben vielleicht nicht die Schülerin, auch wenn die vielleicht die Kohle gut gebrauchen könnte, zu engagieren, sondern eben eine vertrauenswürdige, erfahrene Person, eben ältere Menschen. Das ist ja Wertschätzung pur. Also wir beschäftigen uns ja, unser Thema ist ja eben Wertschätzung von Menschen in unterschiedlichsten Berufen im Arbeitsalltag. Und da sieht man mal, was ja sonst häufig nicht passiert, dass ältere Menschen mit ihren Skills, mit ihrer Erfahrung, mit ihrer Empathie sehr gewertschätzt werden. War das für dich auch ein wichtiger Punkt, auch so bei der Gründung? Und wie erlebst du das auch so in der Interaktion auch oder in der Verbindung zu den Familien?
Mhm. Ja, also ich war total begeistert von meinen Leihomis. Ich wollte natürlich jemanden, der souverän ist. Mir war das wichtig, dass wenn das Kind weint, dass ich niemanden habe, der die Nerven verliert, der dann nicht mehr weiter weiß, sondern der einfach cool bleibt, das aushält und vielleicht auch wirklich einfach nach guten Lösungen sucht oder ne, aufgrund der eigenen Erfahrung einfach mal so ein paar Dinge durchprobiert. Was ich aber gemerkt habe dann im Lauf der Zeit ist, dass meine Leihomis wahnsinnig zuverlässig sind. Also das ist eine Generation, wenn die ein Commitment abgibt, dann hält die sich da dran. Da muss die schon Bein und Kopf verlieren, ne? ehe die ihre Zusagen nicht einhält. Und das ist ja genau das, was wir brauchen in der Familienbetreuung, in der Kinderbetreuung. Wir brauchen jemanden, auf den wir uns hundertprozentig verlassen können. Ich war in der Zeit so, dass ich manchmal morgens in den Zug gestiegen bin, um einen Kundentermin zu machen und abends erst zurückkam. Wenn mir dann jemand eine Stunde vor Kitaschluss gesagt hätte, ich habe eigentlich was anderes vor, dann hätte ich wahrscheinlich am Münchner Flughafen eine Panikattacke gekriegt. Das war aber nie so. Also meine Grannies waren unfassbar zuverlässig und was auch cool war, die hatten halt auch vormittags mal ganz spontan eben einfach Zeit. Die waren verfügbar. Denn das kam tatsächlich vor, dass die Kita mich angerufen hatte, als ich unterwegs war, ich müsste das Kind abholen, es hat sich übergeben. Und ich saß im Zug in die völlig falsche Richtung, habe gedacht, ich brauche 3 Stunden, bis ich wieder zu Hause bin. Und habe auch da wirklich, mir lief es heiß und kalten Rücken runter. Ich hatte einen wahnsinnig sauren Knoten im Bauch. Ich sagte, was machst du jetzt? Und dachte mir, oh Gott, ich muss das Kind abholen. Ich hatte damals aber auch noch Angst, dass man mit so einem Verstoß, wenn man das Kind nicht abholt, auch gleich den Kita-Platz verliert. Und heute bin ich da definitiv auch cooler und souveräner und weiß, dass das nicht sofort passiert. Aber damals war ich wirklich sehr, sehr in Sorge und konnte aber meine Leihoma erreichen. Und die hat gesagt, Jana, mach dir keine Sorgen, ich hole den jetzt ab. Und hatte den dann auch geholt. Da war ich noch nicht mal am Ziel, wo was geplant war. Und dann sagte sie, ich hab den jetzt, der schläft jetzt bei mir, mach mal deinen Termin und komm in Ruhe zurück. Und mir sind wirklich 3000 Steine vom Herzen gefallen und habe gedacht, boah, so ein Netzwerk, so ein Support, den hat wirklich jede Familie verdient. Das ist so unbezahlbar. Das war, ja, also zum Thema genau, die sind zeitlich verfügbar, die sind wahnsinnig zuverlässig, die sind sehr loyal und die bringen auch noch mal was mit. Also ich weiß, dass meine erste Leihomi den Philipp, meinen Großen, immer durch den Park gefahren hat. Und das habe ich natürlich auch, ne, an den anderen Tagen gemacht, sind wir auch mal gern durch den Park. Aber dann erzählt er mir Dinge und sagt mir, guck mal, Mama, das ist eine Linde, da war der 2,5. Und ich gedacht, das war ich nicht, das habe ich dir nicht beigebracht. Und da hat sich dann halt rausgestellt, dass die dem halt auch unglaublich viel erzählt. Und ich dachte mir, das muss ja wahnsinnig herzig sein. Ne? Sie schiebt ihn so und die quasseln die ganze Zeit, muss ja toll sein. Und ja, das ist auch nochmal schön, ne? Dass die einfach auch nochmal ihren Input so mit reinbringen und den Kindern so zugewandt waren. Das ist ja auch eine Generation, die ist noch nicht so sehr durch Handys abgelenkt. Ne? Die guckt da nicht alle 10 Minuten drauf, so wie ich es auch als Mutter mache. Aber na gut, ich bin nur auch selbstständig, klar, da kommt immer mal was rein, ich guck mal rauf. Finde ich tatsächlich auch nicht schön. Aber ich finde es toll, dass meine Kinder dann auch jemanden haben, der ihnen 100% Aufmerksamkeit schenkt und zugewandt ist. Und das sind die Grannies einfach per se. Die machen das, die stehen dafür, die haben da Lust auch drauf, die Kinder zu betreuen. Für die ist das nicht nur ein notwendiges Übel, um sich vielleicht ein Taschengeld hinzuzuverdienen, sondern die wollen mit den Kindern zusammen sein, weil sie selber sagen, so bleibe ich am Puls der Zeit, so bleibe ich fit. Und ja, ich habe schon die eine oder andere Seite, also eigentlich habe ich Rückenschmerzen, aber wenn ich mit den Kindern zusammen bin, dann spüre ich nichts. Und das ist echt einfach schön.
Jetzt hast du uns schon ein paar Kriterien genannt, die dir besonders wichtig sind, die dir auch bei der Arbeit bei Granny Angels wichtig sind. Vielleicht magst du uns noch ein kleines bisschen mehr Einblick geben, auch in Granny Angels. Das ist ja mehr als jetzt nur ein Vermittlungsservice. Es geht ja hier wirklich um Vertrauen. Es geht um Vertrauen zwischen Familien und Grannies. Wie funktioniert das? Die Kriterien hast du jetzt schon so ein bisschen genannt. Aber wie spiegelt sich da auch dieses Persönliche in diesem Netzwerk und in diesem, naja, in dieser Verbindung, die ja alles andere ist als ein Spontankauf.
Ja, also tatsächlich sind die Grannies auch bei uns angestellt, als Ehrenamtliche gegen eine Aufwandsentschädigung. Und bei der Aufwandsentschädigung orientieren wir uns tatsächlich auch am Mindestlohn, weil das so eine wichtige Aufgabe ist. Die muss einfach wertgeschätzt werden. Und das ist ja auch das, was wir immer wieder sehen. Wenn an den Dingen kein Preisschild hängt, ist es traurig, aber dann werden sie weniger wertgeschätzt. Und das ist, glaube ich, auch das ganze Thema, was wir im Rahmen der Kinderbetreuung haben. Das ist in vielen Teilen des Landes, je nach Gemeinde, ja so hoch subventioniert. Bis zu manchen, Berlin zum Beispiel, ist der Kita-Platz kostenlos. Dann können Eltern dafür natürlich keine Wertschätzung empfinden, ne? Wenn sie nicht wissen, dass der Kita-Platz 1.900 Euro aktuell kostet, um nur die Kosten zu decken. Für die Immobilie, für die Energiekosten, für das qualifizierte Fachpersonal. Also das zum einen zum Thema, dass wir unsere Grannies eben tatsächlich auch monetär wertschätzen und dann zur Auswahl und zum Vertrauen. Genau, wir legen da sehr, sehr großen Wert drauf. Da wollte ich definitiv den Unterschied machen zu so einer anonymen Vermittlungsplattform im Internet. Das Erste, was unsere Grannies vorlegen, ist mal ein erweitertes Führungszeugnis. Nicht, weil das nicht auch eine tolle vertrauensbildende Maßnahme ist für die Familien, sondern weil das tatsächlich gesetzlich Pflicht ist, dass Menschen, die mit anderen Menschen arbeiten, auch so ein Führungszeugnis vorlegen. Und ich bin manchmal echt schockiert, dass unsere Grannies, die sich ehrenamtlich auch in der Pflege oder in der Kita oder so engagieren, oftmals auch so ein Zeugnis gar nicht haben oder es auch verdammt alt ist. Ne? Bei uns ist das wirklich alle 2 Jahre wird das aktualisiert. Dann führen wir mehrere Gespräche mit unseren Grannies und gehen da auch sehr viel ran mit, könnten unsere Kinder, beziehungsweise uns Enkelkinder, an manchen Standorten haben wir tatsächlich auch ältere Damen als Standortleiterinnen, könnten unsere Kinder mit der Granny eine tolle Zeit haben. Da geht es nicht darum, dass die vielleicht unglaublich den erzieherischen Background mitbringt oder den pädagogischen. Weil Erziehen, das sollen die nicht. Die sollen einfach eine tolle Zeit mit den Kindern haben. Ne? Die sollen bei ihnen sein. Die sollen gerne auch ihre Ideen und ihren Erfahrungen so gerne auch mitgeben und ihr Wissen. Aber die sollen nicht erziehen. Und genau, in den Gesprächen gucken wir einfach, ne, matcht das mit uns? Könnte das mit den Familien matchen? Und auch da habe ich aber mit der Zeit erst gelernt, noch viel, viel mehr auf mein Bauchgefühl zu hören. Weil man muss schon sehr, oder ich wäge da immer sehr ab zwischen, hast du jetzt eigentlich ein Bias? Ist da irgendwas? Hast du ein Vorurteil? Da versuche ich mir immer sehr bewusst zu sein, weil ich bin N gleich 1, aber ich bin ja nicht eine alle Familien. Und denke mir immer, ha, vielleicht gibt's ja doch Familien, die mit der gut können, wenn ich manchmal so ein kleines Störgefühl habe. Aber tatsächlich hat sich rausgestellt, wenn ich ein Störgefühl haben meistens die Eltern auch ein Störgefühl mit der Granny. Das ist was, wo ich dann wirklich auch versuche, immer mehr drauf zu hören und trotzdem im Hintergedanken abzuwenden, was ist denn das jetzt, was dich da eigentlich stört? Ne? Ist das irgendein Vorurteil oder wo kommt das her? Das ist also was, da musste ich lernen. Und glaube ich, bin ich definitiv besser geworden, wie auch alle unsere Standortmanagerinnen. Aber es ist einfach, das muss man, die Erfahrung muss man machen, glaube ich. Ja, und ansonsten versuchen wir immer, auch das ist auch bei der Auswahl meiner Standortmanager, das ist ja dann auch was, da gebe ich Kontrolle ab, ne? Dann entscheiden die müssen die Grannies, die führen die Bewerbungsgespräche mit den Grannies und den Auswahlprozess. Und das ist aber auch, dass ich da sehr viel Wert drauf lege, empathische Menschen auch für den Job zu gewinnen. Ne? Das muss stimmen, dass die einfach mal die Perspektive wechseln können, sich in einen anderen Menschen hineinversetzen können und genau. Einfach dann, wenn ich weiß, ich habe so einen Menschen auch als Standortmanager gefunden oder Standortmanagerinnen, die sind alle klasse, die wir haben, dann ist das auch so Kontrolle abgeben, Vertrauen und ich weiß, dass ich das kann und mache das dann auch. Und das hat aber viel damit zu tun, wie ich eben auch Menschen auswähle und irgendwann muss man sich auch sagen, Mensch, du hast dich doch für diesen Menschen aus irgendwelchen Gründen entschieden, für diesen Mitarbeiter und diese Mitarbeiterin, auch für unsere Granny. Also vertrau ihr, dass das was wird. Und ja, das ist auf jeden Fall auch ein Prozess gewesen, den ich durchgemacht habe und den ich aber, glaube ich, mittlerweile echt gut drauf habe, aber wo ich auch stolz drauf bin, dass ich da besser geworden bin.
Was ich total interessant finde, ist, was du gerade gesagt hast zu diesem Auswahlprozess. Also ich habe so verstanden, dass man schon eine hohe Empathie braucht, um Menschen zu finden, jetzt in deinem Bereich, die dann eben Kinder betreuen, die das auf eine sehr wertschätzende Art und Weise tun. Könnten da vielleicht auch, ich sage jetzt mal, Recruiter vielleicht auch in ganz anderen Kontexten lernen, mit solchen Qualitäten tatsächlich Menschen einzustellen, die wertschätzender sind? Was bräuchte es dazu irgendwie? Du hast ja schon einiges genannt.
Also, mir ist das immer wichtig, dass das Mindset stimmt. Mir ist gar nicht so wichtig, wie die Person vor mir aussieht. Ist sie alt, ist sie jung, ist sie gepunktet, kariert oder blau-weiß. Es ist mir wirklich völlig egal, weil für mich muss das Mindset stimmen. Ist das ähnlich? Haben wir die gleichen Werte, die wir miteinander teilen? Und genau, ich gebe tatsächlich viel von mir preis. Ich bin jemand, der sehr, ich bin auch mal persönlich, klar erzähle ich allen meinen Mitarbeitern auch von meinen Kindern, weil bei uns geht's ja auch um Kinder. Ich werde ja tatsächlich auch oft mal um den Rat gefragt, wie machst du das als Mutter? Und erzähle von meinen Jungs, auch von den unterschiedlichsten Themen, in unterschiedlichsten Alter, die wir mal so hatten. Und dann gebe ich schon mal einen Tipp, ne? Ich habe damals das und das gemacht, das hat funktioniert, probier es einfach mal aus. Das ist ja immer so, muss ja mal gucken, ungefragte Tipps musst du mit anderen Eltern immer schauen und gerade so ältere Menschen, die da mit ihren ungefragten Tipps kommen, sind ja eigentlich gar nicht gern gesehen. Habe ich auch mal so gedacht, in die Augen verdreht und gedacht, ja, komm, du bist jetzt hier gar nicht in meiner Lage. Also dafür sensibilisiere ich natürlich meine Grannies schon. Und ja, aber wie gesagt, ich lass die viel in mein Leben, ich lass die viel teilhaben, auch an meinem Leben und schaffe da auch nicht nur eine professionelle, sondern tatsächlich auch eine persönliche Verbindung. Aber ich weiß, das muss man wollen und dafür muss man ein Typ sein. Dennoch habe ich selbst auch in meiner Karriere viel toxisches Leadership gesehen und habe mir gedacht, das will ich nicht. Also sowas, was oft menschenabgewandt war auch, ne? Immer nur sehr aus eigener Sicht und aus eigenen, wie komme ich denn hier weiter und wie komme ich an meine Ziele, und dieses Mitarbeiter benutzen, um die eigenen persönlichen Ziele zu bekommen, fand ich immer ganz, ganz schlimm. Und klar, auch ich orientiere mich, was den Führungsstil angeht, an Sachen, genau, die ich selber nie mochte, an Führung. Aber ich hatte auch mal einen netten Vorgesetzten, der uns viel hat machen lassen, der uns wahnsinnig vertraut hat, der uns gesagt hat, hier, das ist das Briefing, die Aufgabe. Ich bin dazu da, um euch den Rücken frei zu halten. Das mache ich übrigens auch mit meinen Grannies. Ich sage immer, ich stehe voll hinter euch. Wenn ihr ein Thema habt, wir klären das. Dafür sind wir da. Also ein Thema mit der Familie in der Regel. Und den habe ich immer so als Paradebeispiel, wie ich führen möchte, die Leute glänzen zu lassen. Die haben sich ihre Leistung erarbeitet und dann sollen sie es auch vorstellen. Und ich bin nur dazu da, um hinten im Hintergrund alles sauber zu halten und eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, wo eben dann meine Mitarbeiterin und aber auch meine Grannies gut sich auch agieren und entfalten können.
Wertschätzung funktioniert ja im Arbeitskontext häufig dann besonders gut, wenn drumherum auch alles gut läuft. Also wenn die wirtschaftliche Situation vielleicht gut ist, wenn es allen gut geht, wenn man sich auf so eine gemeinsame Kultur einigen kann und auch die äußeren Bedingungen stimmen. Wie hast du das denn in der Vergangenheit erlebt, wenn es mal herausfordernd wurde? Weil wir erleben dann auch Unternehmen, wo es dann gerade an der Wertschätzung untereinander, an der Kommunikation untereinander, dann plötzlich hapert. Und vielleicht magst du mal so ein bisschen aus euren Lehren erzählen, was ihr vielleicht bei Granny Angels, wie ihr damit umgegangen seid, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, und was ihr daraus für die Zukunft gelernt habt.
Ja, ich weiß, wovon du sprichst. Es stellt sich so eine gewisse Panik ein. Dieses, alle sind angespannter, die Nerven sind zum Zerreißen gespannt. Klar, ist man dann nicht mehr ganz so geduldig. Kenne ich auch von mir selber. Ich versuche aber, oder ich bin auch immer mehr dahin gekommen, absolute Transparenz hilft. Was hilft es jemandem, irgendwie das Blaue vom Himmel zu versprechen, der wägt sich und geht in Sicherheit der Gegenüber und auf einmal knallt oder platzt die Blase. Ne? Das bringt ja uns allen nichts. Also das ist ja auch ein Potenzial, das darf man ja nicht vergessen. Auch da schlummern in deinem Personal schlummern ja Ideen, wie man vielleicht eine Lösung herbeischaffen kann. Also macht es doch Sinn, alle mit einzubeziehen, auch in so eine Situation dann auch so einen Zusammenhalt auch zu erreichen. Jetzt muss ich sagen, war ich als Geschäftsführerin von Granny Angels noch nicht in so einer Situation, wo es irgendwie heikel geworden wäre, wo ich jetzt allen hätte sagen müssen, unser Budget reicht noch hier für 2 Monate aus, dann wird es brenzlig. Da war ich jetzt noch nicht. Aber dennoch bin ich dann lieber jemand, der gleich von Anfang an sagt, bereitet euch darauf vor, gedanklich. Ne? Es hilft ja auch keinem, wenn du Knall auf Fall auf einmal dastehst, alles ist vorbei. Wo man sich doch vielleicht schon vorher, mal Wochen vorher auch irgendwie hätte vorbereiten können oder sich vielleicht schon mal eine Alternative auch ausdenken können, was macht, wie geht's vielleicht auch für den einzelnen Mitarbeiter weiter im Falle einer Trennung oder so. Ne? Wenn es so eine Trennung ist, die halt leider von außen erzwungen ist. Und ich bin auch immer mehr, das ist auch schwierig, es war auch ein schwieriger Prozess. Jeder Mensch hat ein ehrliches Feedback verdient. Es hilft ja nichts, Ausflüchte zu finden und zu sagen, aus diesen Gründen passt es nicht, sondern einfach ehrlich ansprechen, weil kein Mensch kann sich weiterentwickeln, wenn du nicht weißt, was Phase ist.
Gibt's irgendwas anderes, wo du sagst, oh ja, das wird schwierig? Ihr habt ja auch vielleicht das als Zusatzpunkt noch, einen ganz interessanten Move gemacht, dadurch, dass ihr eine gemeinnützige GmbH seid. Bringt das auch bestimmte Herausforderungen mit sich? Und kannst du uns da mal einen Einblick geben?
Ja, also eine GmbH zu führen, das bringt definitiv Herausforderungen mit sich. Das kleine G vor der GmbH steht für Gemeinnützigkeit. Und da haben wir einfach irgendwann Gemeinnützigkeitsstatus kriegt man in Deutschland nicht einfach so. Man muss einem Katalog der Abgabenordnung entsprechen und das in seiner Satzung verankern und auch jedes Jahr sich dafür rechtfertigen und argumentieren, dass man den Zwecke der Satzung, dass man im Sinne der Satzung gehandelt hat und den Zweck erfüllt hat als Unternehmen. Und das zum einen, dann ist es so, dass man als GmbH keine Gewinne machen darf, die müssen reinvestiert werden. Das heißt, so ein kleines Pölsterchen für die Zukunft anzuschaffen, das ist schwieriger. Man muss viel mehr gucken, man muss eine Rückstellung bilden, wofür machst du das? Da muss man immer gut argumentieren beim Finanzamt. So eine Corona-Pandemie, also alle im Lockdown und keiner kann mehr kommen, wäre für uns das aus, ganz klar. Was wir aber zum Beispiel auch machen können als GmbH ist, wir können Mittel beantragen, zum einen Stiftungsmittel, Fördermittel vom Bund, die Soziallotterien in Deutschland sind sehr stark. Und da muss man auch immer schauen, was entspricht jetzt deiner Satzung, deinem Zweck. Ne? Und wenn es da in dem Bereich Fördermittel gibt, versuchen wir die tatsächlich auch mit abzurufen. Und die sind tatsächlich ein wesentlicher Bestandteil unserer Budgetierung. Und das ist die Herausforderung, da auch jedes Jahr immer auch nochmal zusätzlich Fördergelder zu bekommen, dass wir Personal einstellen können, dass ich auch mir ein Gehalt auszahlen kann, dass ja immer der Geschäftsführer denkt, vor allen Dingen von Neugründungen, die denken zuletzt an sich. Das ist aber wichtig, dass eben auch alle davon gut leben können. Ja, das ist eine große Herausforderung, wobei wir uns jetzt auch mehr Richtung auch Spenden, ne, auch Privatspenden aufstellen möchten und da auch nochmal gucken, ob man da nicht vielleicht auch nochmal mehr machen kann, um sich ein bisschen auch frei zu machen von, was ist, wenn mal Fördermittel nicht kommen oder sehr spät kommen. Ne? Man muss sie in sehr weitem Vorlauf auch planen. Also ich muss jetzt für 26 beantragen und weiß trotzdem erst wahrscheinlich in Q4, ob sie bewilligt werden. Das ist immer eine sehr heikle Nummer. Du weißt immer nicht, klappt's oder klappt's nicht oder muss ich in 3 Monaten den Laden zumachen. Aber grundsätzlich ist es das Ziel natürlich, dass wir mittelfristig komplett aus eigenen Mitteln leben können und gar nicht auf Förderungen angewiesen sind.
Jetzt muss ja gar nicht unbedingt, wie Dennis fragte, müssen große Herausforderungen kommen. Ich bin jetzt mal ganz optimistisch. Es läuft alles wunderbar und ihr entwickelt euch wirklich mit den Granny Angels ganz toll weiter. Was ist denn so deine Vision? Wo könnte die Reise denn hingehen, vielleicht so in 3 bis 5 Jahren?
Tatsächlich fände ich es schön, wenn es uns überall in Deutschland geben würde. Ich merke aber auch gerade, dass es in größeren Städten viel, viel besser funktioniert als in kleineren Städten. Was ich wiederum schade finde für die kleineren Städte, weil die ja auch immer, da sagen ja viele Bewohner, ach, sowas wie eine Flaschenpost und ein Rewe-Lieferservice und so haben wir alles nicht, weil es sich bei uns nicht lohnt. Das finde ich schade, weil gerade Familien brauchen überall Support. Und es klappt bei uns gut in den Metropolregionen, also in den kleineren Städten, um die großen Städte herum. In Düsseldorf wären das jetzt zum Beispiel Krefeld, Neuss, Ratingen, Solingen, Langfeld. Das funktioniert. Auch rund um Hamburg funktioniert und auch Frankfurt. Aber wir haben zum Beispiel auch einen Standort in Wolfsburg und das ist wirklich schwierig. Das mag jetzt an Wolfsburg und der ganzen VW-Geschichte da auch liegen, aber das ist wirklich viel, viel schwieriger. Und jetzt ist Wolfsburg noch nicht mal eine super kleine Stadt. Ne? Das ist, würde ich sagen, ist eine Mittelgroßstadt, ohne jetzt da die genauen Definitionen im Kopf zu haben. Und das ist natürlich, wie kann man das so hinkriegen, dass wirklich auch ganz, ganz viele, auch in kleineren Städten, von unseren Grannies profitieren können. Denn Familien, die Hilfe brauchen, gibt es ja wirklich überall. Und aber es braucht immer zum einen auf der einen Seite Grannies, also ein Angebot, und es braucht auf der anderen Seite natürlich auch Familien, die auch wissen und für sich erkennen, dass die Kinderbetreuung tatsächlich wie bei uns auch Geld kostet und dass sie das in die Hand nehmen, aber als und das auch sehen als Investment in sich selbst, ne, in mehr Zeit für sich, dass Mami und Papi ausgeruhter sind, aber eben vielleicht auch als mehr Zeit, die sie in die eigene Karriere entwickeln können oder mehr Zeit in die eigene Familie investieren können und damit sich viel besser entwickeln können später auch hinsichtlich höhere Karrieremöglichkeiten, wenn man das will, ne, bessere Versorgung, höheres Gehalt und so weiter.
Das wäre natürlich absolut mega, wie du sagst, wenn tatsächlich flächendeckend so ein tolles Angebot wie eures verfügbar wäre. Und ich habe gerade so gedacht, ich glaube, personell müsst ihr euch keine Sorgen machen, was eure Zukunftsentwicklung betrifft. Der demografische Wandel arbeitet für euch. Habt ihr eigentlich auch Männer als, habe ich gerade so gedacht?
Mhm. Haben wir. Okay. Haben wir tatsächlich. Wir haben 3 Leihopis in Berlin, haben wir jemanden in Hamburg, haben wir den Johannes. In Düsseldorf haben wir einen Thomas, bei Neuss haben wir einen Stefan. Wir haben sogar vier, genau, Clemens in Berlin. Es ist, die Leihopis sind großartig, aber wir sind als Gesellschaft gefühlt noch nicht so weit zu verstehen, dass auch Männer Care-Arbeit übernehmen können und wollen, weil tatsächlich bei den Leihopis die Familien nochmal sehr viel häufiger hinterfragen, warum betreut jetzt ein älterer Herr meine kleine Tochter? Das ist was, da müssen wir wirklich auch nochmal Aufklärungsarbeit leisten. Da haben wir natürlich auch das allergrößte Verständnis für. Das ist aber auch zum Beispiel ein Grund, warum wir sehr nah dranbleiben an unseren Grannies. Wir tauschen uns da ja auch wirklich regelmäßig mit allen aus. Uns ist es wichtig, alle immer regelmäßig zu sehen. Haben die auch gerade vielleicht ein Thema und so. Und yes, auch wir können natürlich den Menschen nur vom Kopf gucken, aber es hilft, seine Grannies, seine Ehrenamtlichen gut zu kennen. Und auch so kriegen wir ja auch ein gutes Matching mit den Familien hin. Ne? Die Familien erzählen uns immer oft, was es so brauchen. Wir erzählen auch oder sagen auch, bitte gebt uns so viele Informationen wie möglich. Wie stellt ihr euch euren Traumbedarf, also eure Traumsituation mit Granny vor, damit wir wirklich auch jemanden finden. Aber das gelingt uns deswegen gut, weil wir unsere Grannies eben auch gut kennen.
Wir hatten das ja vorhin schon mal gesagt, dass ältere Menschen in unserer Gesellschaft häufiger mal unterschätzt werden oder auch in ihren Fähigkeiten nicht so berücksichtigt werden. Gibt es irgendwie so eine Art kleines Loblied, was wir mal auf die Fähigkeiten von älteren Menschen beim Thema Wertschätzung, beim Thema Dienst für die Gesellschaft singen könnten? Hast du da eine Idee?
Na, also zuerst mal ein Tipp, den Bias auf jeden Fall erkennen und ablegen. Zu erkennen, dass die heutigen Grannies nicht mehr unsere Grannies sind, ne? Also oder vielleicht eher an die eigenen Eltern denken, die ja oft auch noch total fit sind und alle auch ein Smartphone bedienen können und alle immer auf Reisen gehen. Also zumindest ist das in meinem Umfeld so, ne? Die Großeltern sind oft gar nicht so gut verfügbar, weil die ständig unterwegs sind. Die genießen echt noch ihr Leben und können es auch und sind auch wirklich fit. Und ich sehe das auch an unseren Grannies. Da habe ich übrigens auch noch einen Tipp, ne? Wer sich bewegt und viel Sport macht, ist auch im Alter noch wahnsinnig beweglich. Also die Grannies, die hier bei uns mega fit sind, sind die, die immer Sport gemacht haben und sich immer bewegt haben und immer mit dem Fahrrad gefahren sind, statt mit dem Auto. Also hier nochmal ein kleiner Seitenvorschlag, an die eigene Gesundheit zu denken, damit es auch im Alter noch gut läuft. Und ansonsten, genau, also die älteren Menschen, die sind, wie gesagt, eine super loyale Generation noch. Nicht so unverbindlich, wie ich es immer empfinde, wie meine Generation und jünger. Die haben einfach auch eine wahnsinnig tolle Erfahrung, die sie mitbringen. Und ihr Wissen, und ich selber profitiere ja oft von der Weisheit meiner Grannies, ne? Oder die ein oder andere, mit der habe ich natürlich auch mal ein engeres Verhältnis, weil sie vielleicht auch meine eigenen Kinder betreut und komme aber auch so mal mit allen ganz gut ins Gespräch. Und wie gesagt, ich erzähle eben auch immer viel. Ich mache aber die Welt auch nicht bunt, sondern ich erzähle auch mal, was mich wirklich bewegt. Und dann kommen sie mit all ihren tollen Tipps. Das ist schon toll. Ja, dann bist du mal so down und dann sprichst du mit einer Granny. Und die kommt so, ach Mensch, ach Jana, guck mal hier. Und ach, damals bei mir. Und na, dann kommen sie mit ihren tollen Erfahrungen und natürlich auch ganz häufig mit ihrer super tollen Laune. Die sind ja auch, also wirklich, die haben ja ein Lebensalter erreicht. Die müssen ja nichts mehr. Die sind nicht mehr so verbissen vielleicht auch, ne? Die sind entspannt. Die geben dir entspannt auch ein gutes Feedback und die geben dir auch entspannt einen guten Tipp und die sind die gönnen dir das auch. So, und das finde ich schön. Und ansonsten, wie gesagt, ich finde, aufs Alter kommt es nicht an, es kommt aufs gemeinsame Mindset an.
Och, von der Weisheit der Grannies profitieren. Das hat mir total gefallen. Das wünsche ich mir auch. Super, Jana.
Ja, ganz, ganz lieben Dank, Jana, dass du heute unsere Gästin gewesen bist. Wir wünschen dir alles Gute. Wir wünschen deinem Business alles Gute und dass wir vielleicht bald nochmal viel mehr von Granny Angels hören und viel auf diesen Service zurückkommen.
Super, vielen Dank.
Das war wirklich ein inspirierendes Gespräch mit Jana von Granny Angels. Doro, welche Erkenntnisse hast du aus diesem Interview gezogen?
Ja, Dennis, mich begeistert vor allem, wie Jana mit Granny Angels ein Netzwerk geschaffen hat, das ältere Menschen wieder stärker in den gesellschaftlichen Mittelpunkt rückt. Und es zeigt ja eindrucksvoll, wie wichtig und wie wertvoll der Austausch zwischen unterschiedlichen Generationen ist. Und davon kann es eigentlich gar nicht genug geben.
Ja, da bin ich wirklich ganz bei dir. Besonders beeindruckend fand ich, wie persönlich und nahbar Jana ihr Netzwerk gestaltet. Man merkt, dass ihr Wertschätzung nicht nur wichtig ist, sondern dass sie die auch mit Herz und Seele lebt.
Ja, absolut, Dennis. Und es ist klar, dass es bei Granny Angels um weit mehr geht als nur um Kinderbetreuung. Es ist ein ganz starkes Zeichen dafür, ältere Menschen mit ihren wertvollen Erfahrungen wieder stärker wertzuschätzen und sie aktiv in gesellschaftliches Leben mit einzubeziehen.
Prima. Damit kommen wir jetzt zum Schluss unserer Episode. Und wie gewohnt haben wir zum Abschluss einen praktischen Wertschätzungshack für euch. Doro, was empfiehlst du unseren HörerInnen heute?
Ja, mein Tipp heute ist, macht eine kleine Generationen-Dankbarkeitsliste. Also eine Dankbarkeitsliste mit Fokus auf Menschen aus einer anderen Generation. Notiert euch einmal pro Woche 3 Dinge, die ihr von älteren oder jüngeren Menschen lernen durftet und wofür ihr ihnen dankbar seid. Also die Übung schafft Bewusstsein und stärkt die Verbindung zwischen den Generationen. Das ist ganz wunderbar.
Eine total schöne Idee. Danke dir, Doro. Ja, und dann kommen wir auch schon zum Ende unserer Folge. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch gern auf allen üblichen Podcast-Plattformen, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns über euer Feedback und auch eure Bewertungen.
Ja, und schaut doch auch einmal auf unserer Website und bei unseren LinkedIn-Beiträgen vorbei. Dort geht es natürlich um Wertschätzung, aber auch um die Arbeit, wie wir mit Vitamin W und unserem Bereich Next Me und Next We im Bereich Transformation arbeiten. Ihr braucht für euer Unternehmen oder für euch selbst Zukunftssparring? Dann sind wir vielleicht genau die richtigen Partnerinnen für euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode von Vitamin W. Bleibt wertgeschätzt. Thank you.